Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema Halte fest am Glauben und an dem Evangelium, während sich die Welt der Verführung hingibt. Es sind vier Predigtpunkte. Der erste Punkt lautet die Kampfmittel des Drachen. Wir haben letztes Mal ja schon angefangen, vom Drachen etwas zu hören. Zweiter Punkt, die Bedeutung des Tieres. Drittens, die Auswirkung des Tieres auf die Menschheit, auf die Erdenbewohner. Und viertens, das Ausharren und Vertrauen der Gemeinde. In der letzten Predigt über Offenbarung 12 haben wir gesehen, dass der Teufel, hier in dem Text als Drache bezeichnet, die entscheidende Niederlage im Kampf gegen Gott erfährt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus für unsere Sünden am Kreuz starb und siegreich auferstand, konnte der Satan mit Anklagen über die Gläubigen vor Gott treten. Er brachte die Verfehlungen des Volkes Gottes zu ihm und forderte Gottes Gerechtigkeit heraus. Wir sehen das zum Beispiel bei Hiob, wo der Teufel vor Gott tritt und ihn herausfordert. Als es ihm nicht gelang, Jesus davon abzubringen, als sündloser Mensch stellvertretend für die Angeklagten zu sterben und siegreich auferweckt zu werden, war ihm jeglicher Anklagegrund genommen. Gott hatte seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt, die der Teufel ja herausgefordert hat. Die Rechtfertigung aus Glauben und Jesu Sieg über den Tod und durch die Auferstehung und Himmelfahrt geben dem Drachen den Todesstoß. Er wurde aus Gottes Gegenwart verbannt und auf die Erde geworfen, haben wir letztes Mal gehört. Auf der Erde bleibt ihm nur eine begrenzte, kurze Zeit des Wütens, bis er endgültig vernichtet wird. Kommen wir zu Punkt 1, die Kampfmittel des Drachen in dieser kurzen Zeit, die ihm bleibt, hier die Gemeinde zu verfolgen und zu verführen. Wir lesen dazu Offenbarung 12, die Verse 13 bis 17. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Und es wurde der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. In diesem Abschnitt bekommen wir jetzt eine Perspektive vom Himmel her aus gesehen, von Gott aus gesehen, wie dieser Kampf des Teufels gegen Gott und seine Auserwählten vonstatten geht. Satans ganze Anstrengung besteht nun darin, nachdem es ihm ja nicht gelungen ist, das Kind, das geboren wurde, der männliche Same, also Jesus, zu töten, darin, die übrigen Nachkommen der Frau von Christus wegzureißen und zu verfolgen. Darauf konzentriert er sich jetzt komplett. Jesus ist der erstgeborene männliche Nachkomme, der verheißene Spross aus Sacharja 3, Vers 8. Diesen konnte der Drache nicht überwinden. Bleiben ihm jetzt nur noch die Brüder und Schwestern von Jesus, denn Nachkomme, wie es hier beschrieben ist, nämlich seine Gemeinde. Und dazu ist es interessant zu lesen, Markus 3, die Verse 31 bis 35. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder, die Rede ist hier von Jesus, und sie standen draußen und sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her, Sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Also hier ist die Rede von den leiblichen Verwandten Jesu, seine leiblichen Brüder und Schwestern, seine Mutter. Und er, Jesus, antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Er blickte umher auf ihn im Kreis Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wer sind diese übrigen Nachkommen der Frau? Es ist die Gemeinde. Es sind diejenigen, die den Willen des Vaters tun und das Zeugnis haben. Die den Willen des Vaters tun, sagt Jesus, das sind meine Brüder und meine Schwestern und diejenigen, die das Zeugnis haben. Erinnern wir uns an die zwei Zeugen auf Offenbarung 11, die ebenfalls die Gemeinde und ihren Auftrag beschreibt. Der Drache setzt also alles daran, die Gemeinde und ihren Auftrag zu vernichten. Aber bis ihr Auftrag erfüllt ist, das haben wir auch in Offenbarung 11 gesehen, wird sie auf Adlersflügeln zu ihrem Zufluchtsort in der Wüste geflogen, wovon wir auch schon letztes Mal einiges gehört haben, von diesem Ort in der Wüste. Und hier ist die Rede von dem großen Adler, also einem bestimmten Adler, einen bestimmten großen Adler, der sie auf seinen Flügeln dort zu diesem Zufluchtsort führt. Und die Antwort, wer damit gemeint ist, die finden wir in 2. Mose 19, Vers 4. Damals für die Christen eigentlich auch eine bekannte Stelle, weil sie sich mit dem Alten Testament gut auskannten, mit der Geschichte Israels. Da heißt es wie folgt. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir getragen habe, spricht Gott. Hier zu dem Volk Israel. Ihr sagt, ihr habt erlebt, wie ich euch vor diesen übermächtigen Feind der Ägypter auf Adlersflügeln, auf meinen Flügeln getragen und euch zu mir getragen habe. Die Rettung des Volkes Israel vor Pharao in der Wüste wird hier symbolisch auf die Gemeinde angewandt. Gott selbst lässt es nicht zu, dass sie vernichtet wird. Und wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, dann wissen wir, wie viele haben sich fest vorgenommen, die Gläubigen in ihrem Land, in ihrem Regierungsbereich zu vernichten. Und keinem ist es gelungen. Ich erinnere mich immer wieder an eine Aussage, die ich von meinem, von meinem Schwiegervater mal gehört hatte. Dort damals in der UdSSR hat man in dem Staatsfernsehen gesagt, wir werden euch den letzten Christen der Sowjetunion im Fernsehen zeigen. Das dauerte nicht lang, dann brach die UdSSR auseinander. Und die Christen wuchsen. Das ist ein Beispiel von vielen, wie Gott seine Gemeinde bewahrt. Aber es ist auch ein Beispiel, wie wir sehen, wie Machthaber durch den Teufel angeleitet alles dran setzen, die Gemeinde und das Evangelium zu vernichten. Also diese Frau wird in die Wüste, zu diesem Zufluchtsort getragen. Und so wie Gott das Volk Israel in der Wüste mit allem Nötigen versorgte und wie er durch Raben Elia versorgte, sorgt er auch für seine Gemeinde und versorgt er seine Gemeinde mit dem Nötigsten. Er trägt seine Gemeinde zu sich, das heißt in seinen Schutz, in seine Abhängigkeit und in seine Gegenwart. Er trägt sie aber nicht in ein Schlaraffenland, wie es sich das murrende Volk Israel wünschte. Und wie es viele Christen fälschlicherweise heute so propagieren. Entscheide dich für Jesus und du wirst ein erfülltes Leben haben und was oft damit gemeint ist. Du wirst reich sein, du wirst wohlhabend sein, du wirst gesund sein. Nein, das ist damit nicht gemeint. Er gibt uns das, Gott gibt uns das, was wir brauchen, um Gott treu zu bleiben, bis Jesus wiederkommt. Also er, von dem, was er uns gibt, dosiert er es so, dass wir an Christus bleiben, dass wir ihm treu bleiben. Und wir wissen, wie viel es uns so schnell wegzieht von Christus und von der Treue zu ihm. Und wenn er uns das nicht bewusst vorenthält, scheitern wir und harren wir nicht aus. Und weil sich Gott vorgenommen hat, seine Gemeinde ans Ziel zu bringen, geht er entsprechend damit so um, wie es für uns zum Besten dient. So, auch in diesem Zeitabschnitt, oder in diesem Textabschnitt, wollte ich sagen, den wir gelesen haben, fällt wieder die Zeitangabe 3,5 Jahre oder eine Zeit, eine weitere Zeit und eine halbe Zeit. Oder eine Zeit, zwei Zeit und eine halbe Zeit, so die 3,5 Jahre. Wie auch in Daniel 7. Also wir werden immer wieder an Daniel 7 erinnert. Wir sehen also, dass wir im Verlauf des Textes, den wir schon betrachtet haben, immer mehr Details über diese Zeitspanne erfahren, die die Gemeinde auf dieser Erde ihren Auftrag wahrnimmt. Es ist die Zeitspanne zwischen der Himmelfahrt Jesu und seinem Wiederkommen. Oder man kann auch sagen, es ist das Zeitalter der Gemeinde. Wir hatten schon in der Vergangenheit ja gesehen, dass diese Zahl 3,5 Jahre nicht von ungefähr ist. Sie taucht immer wieder in der Bibel auf, um nur ein Beispiel zu nennen. Jesus wirkte 3,5 Jahre und dann wurde er zum Himmel emporgehoben. Und er ist unser größtes Vorbild und so ist auch für uns eine festgelegte Zeit, nicht wörtliche 3,5 Jahre, aber eine von Gott festgelegte Zeit bestimmt, in der wir als seine Kinder, als seine Botschafter, als seine Gemeinde hier wirken sollen, bis diese Zeit erfüllt ist, bis das Evangelium verkündet ist und bis diejenigen, die erwählt sind, alle gerettet sind und dann kommt er wieder. Also das eine Kampfmittel des Teufels ist Drangsal und Verfolgung. Wir sehen, dass der Teufel Mächte, Machthaber benutzt, anstachelt, die Christen zu vernichten, indem er ihnen zusetzt durch Verfolgung und Drangsal. Die Gemeinde damals in Kleinasien, die hat es wirklich persönlich erfahren. Sie wurde aufs Äußerste verfolgt von grausamen Machthabern. Das zweite Mittel, das der Teufel anwendet, finden wir in Vers 15 in Offenbarung, also in dem Text, den wir gelesen haben. Und auffällig ist hier, dass plötzlich die Bezeichnung Schlange fällt. Wir haben bis jetzt immer vom Drachen gehört. Und plötzlich ist von der Schlange die Rede. Es geht aber immer noch um den Drachen. Also bekommen wir hier so einen Hinweis, was jetzt beschrieben werden soll. Denn woran erinnert uns die Schlange, wenn von der Schlange die Rede ist? Natürlich an 1. Mose 3, richtig? Wo Satan in der Gestalt der Schlange Eva zum Ungehorsam Gott gegenüber verführte. Schauen wir uns das Bild weiter an, ist die Rede davon, dass aus ihrem Mund, hier zum Beispiel nicht das Wort Rachen benutzt, sondern Mund, ja, eigentlich redet man bei der Schlange nicht von einem Mund, dass aus ihrem Mund ein Wasserschwall kommt, der sie fortreißen soll. Und in der Offenbarung steht das, was aus einem Mund kommt, immer für symbolisch für Worte, Lehren und Ideologien. Es kommt also ein Strom, eine Vielzahl an Irrlehren auf, die die Gemeinde von Christus und dem Evangelium wegreißen soll. Das zeigt hier dieses Bild. Und dass die Erde sich dann auftut und diesen Strom quasi verschlingt oder auffängt, könnte man auch sagen, das erinnert an die Rettung Israels am Schilfmeer. In dem Siegeslied, das anschließend die Kinder Israel singen, heißt es, ihr könnt das nachlesen in 2. Mose 15, Vers 12, du strecktest aus deine Rechte, die Erde verschlang sie. Dort ist von den Ägyptern die Rede. Aber wir finden auch noch eine weitere Stelle, nämlich dort, wo die Rotte Korach mit ihren Ansichten das Volk Israel verführen möchte und die Anordnungen Gottes in Frage stellt. Also diese eine Rotte, die war im Begriff, das ganze Volk Israel irre zu führen, zu verführen. Und was passierte dann? Die Erde tat sich auf und sie verschlang sie. Wir finden jetzt in diesem Textabschnitt diesen Hinweis auf diese Geschehnisse. Und was bedeutet es? Die Erde tut sich auf, um diese Irrlehren aufzufangen, damit sie nicht die Gemeinde verführt. Das heißt, auch in diesem Punkt sehen wir, dass Gott die Gemeinde schützt. Ja, diese Irrlehren, sie sind da, sie treten an uns heran, aber Gott wacht darüber, dass diejenigen, die zu ihm gehören, davon nicht überrannt werden oder tatsächlich auch verführt werden. Wir finden in den Sendschreiben immer wieder den Hinweis auf ihre Lehren. Damals war es besonders die Lehre der Nikolaiten und auch der Judaismus. In den Sendschreiben wird er bezeichnet als die Synagoge des Satans, die der Gemeinden zusetzten. Wir sehen, auch da waren schon diese Irrlehren in die Gemeinde eingedrungen. Erinnert ihr euch diese Lehre der Nikolaiten, was es damit auf sich hatte? Es war die Lehre der Gnosis und es beinhaltet im Wesentlichen, dass gesagt wird, du hast einen geschützten Kern, einen heiligen Kern in dir, der nicht zerstört werden kann. Deshalb kannst du mit der Welt mitmachen und kannst sündigen, wie du willst. Es wird deinem Herzen nicht schaden. Das mal einfach so ganz grob jetzt mal zu umreißen. Dann an Worten, du hast ein heiliges Herz jetzt, das ist geschützt und deshalb ist es kein Problem, wenn du mit der Welt mitmachst und wenn du dich gehen lässt. Ziemlich alt, die Irrlehre, und irgendwie doch so aktuell, oder? Irgendwie dreht es sich immer darum, dass der Mensch versucht, beides zu bekommen. Den Himmel und dass das Fleisch sich hier ausleben kann, wie es will. Und die ganze Bibel sagt, das geht definitiv nicht. Und wenn wir uns einfach umschauen heute, ja, es ist tatsächlich ein Strom von Irrlehren. In allen möglichen Facetten kommt der Teufel mit Lehren, die sich manchmal im ersten Moment so fromm anhören. Und wenn man genau hinschaut, stellt man fest, sie sind dafür geschickt, dass sie von Christus und seinem Evangelium wegreißen. Da gibt es die Irrlehren, die sehr fromm scheinen, indem man wirklich auf sehr vieles verzichtet und sich an sehr vieles hält, aber letztendlich das Vertrauen auf seine Werke setzt. Eine gefährliche Irrlehre, die gerade im Judaismus sehr stark verankert war. Sie reißt von Christus und dem Evangelium weg. Oder wie gesagt, dieses, hast du dich für Jesus entschieden? Hast du die Eintrittskarte für den Himmel? Wie du überlebst, ist jetzt nicht so entscheidend. Und viele, viele andere. Kommen wir zu Punkt 2. Die Bedeutung des Tieres. Dazu lesen wir die Verse 18, also Kapitel 12, Vers 18 bis 13, Vers 2. Und er stand auf dem Sand des Meeres, also hier ist die Rede von dem Drachen, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Bis Vers 3 noch mitgelesen. Ab Vers 18 wird uns eine neue Perspektive jetzt eröffnet. Bislang bekamen wir eine Perspektive vom Himmel. Nun bekommen wir die Sicht von der Erde ausgeschildert. Uns wird beschrieben, wen sich der Teufel zu Hilfe nimmt, um sein Ziel zu erreichen. Es sind 2 Tiere, die die widergöttlichen politischen, religiösen und wirtschaftlichen Mächte auf der Erde symbolisieren. Und das erste Tier wird uns heute beschäftigen. Was sollen wir jetzt mit dieser seltsamen Beschreibung anfangen? Wahrscheinlich standen die Empfänger der Offenbarung damals nicht vor so ein Rätsel wie wir heute, denn das beschriebene Wesen hatte eine große Übereinstimmung mit der Vision aus Daniel 7. Lass uns mal die ersten 7 Verse aus Daniel 7 lesen, damit wir da so ein bisschen hineingenommen werden in diese Vision Daniels. Daniel 7, 1 bis 7. Im ersten Jahr Belsazars des Königs von Babel sah Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Dann schrieb er den Traum auf. Die Stimme der Ereignisse berichtete er. Daniel fing an und sprach: Ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht und siehe, die 4 Winde des Himmels wühlten das große Meer auf und 4 große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes verschieden vom anderen. Das erste war wie ein Löwe und hatte Adlerflügel. Ich sah hin, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde ausgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm das Herz eines Menschen gegeben wurde. Und siehe, ein zweites Tier war einem Bären gleich und es war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul 3 Rippen zwischen den Zähnen. Und man sprach zu ihm so: Steh auf, friss viel Fleisch. Nach diesem schaute ich und siehe ein anderes, wie ein Leopard. Das hatte 4 Vogelflügel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte 4 Köpfe und Herrschaft wurde ihm gegeben. Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, furchtbar und erschreckend erregend und außergewöhnlich stark. Und es hatte große eiserne Zähne. Es fraß und zermalmte und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren. Und es hatte 10 Hörner. Wir sehen, dass wir hier viele Beschreibungen wiederfinden. Und ich möchte einfach zu dieser Bedeutung dieser ganzen Köpfe und Darstellungen mal ein Zitat von dem Buch Triumph des Lammes lesen, von Dennis Johnson. Er hat das da so schön zusammengefasst, dass ich dachte, das kann ich besser auf keinen Fall bringen. Das Tier spiegelt den Drachen wider, der es mit seiner boshaften Macht ausstattet. So wie der Drache 7 Köpfe und 10 Hörner hat, so hat auch das Tier als sein Ebenbild 10 Hörner und 7 Köpfe. Doch es ist keine exakte Kopie. Der Drache trägt 7 Diademe auf seinen 7 Köpfen, wogegen das Tier auf seinen 10 Hörnern 10 Diademe trägt. Daniels Vision des Hochbetagten, der den Menschensohn mit ewiger Königsherrschaft ausstattet, beginnt damit, dass 4 große Tiere aus dem Meer heraufsteigen. Diese 4 Tiere symbolisieren 4 aufeinanderfolgende heidnische Weltreiche, die über das Volk Gottes herrschen sollen. Das neubabylonische Reich erscheint in Daniels Vision als Löwe mit Adlersflügeln. die Meder und Perser, die anschließend Babel eroberten, als Bär, der an einer Seite aufgerichtet ist, und das hellenistische Reich, das nach dem Tod Alexanders des Großen in ein viergeteiltes Nachfolgereich zerfiel. Von daher diese vier Köpfe. Er scheint als Panther mit vier Flügeln und vier Köpfen. Das Wesen des vierten Tieres aus Daniel 7, nämlich Rom, wird mit keinem bekannten Raubtier verglichen, weil seine destruktive Macht noch weit schlimmer ist als die seiner Vorgänger, also Eisenzähne und zehn Hörner. Es fraß und zermalmte und zertrat seine Opfer mit den Füßen. Das Tier, das Johannes jetzt erblickt, vereint all diese Eigenschaften in sich. Es hatte zehn Hörner und glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Wir sehen also in diesem Bild von der Offenbarung, werden alle vier Tiere, alle Bilder, die Daniel gesehen hat, zu einem zusammengefasst. In gewisser Hinsicht entspricht dieses Monster dem vierten Tier von Daniel 7. Das wird daraus ersichtlich, dass beide anmaßend prahlen und lästern und Krieg gegen die Heiligen führen. Rom war die Manifestation des Tieres und bedrohte in den folgenden Jahrzehnten und Generationen nach der Offenbarung die Gemeinden Kleinasiens und des gesamten Mittelmeerraums. In anderer Hinsicht jedoch ist das Monster, das Johannes jetzt sieht, weit mehr als Rom. Das wird dadurch deutlich, dass alle vier Tiere Daniels in ihm verschmelzen. Dem Tier wird Vollmacht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Wie bereits gesehen, symbolisiert diese Periode die ganze Zeitspanne von Christi Auferstehung bis zum Ausbruch des intensiven Übels kurz vor seiner Wiederkunft. Während dieser Zeit wird die Gemeinde zugleich verfolgt und bewahrt. Sie gibt unbezwinglich ihr Zeugnis und wird doch zugleich zertreten, wird besiegt, aber nicht zerstört. Insofern hat dieses Tier samt seiner Verfolgungsmacht das Römische Reich, das im 5. Jahrhundert unterging, überdauert. Bis heute kommt es immer wieder auf verschiedene Weise zum Ausdruck, manchmal mehr, manchmal weniger, unverhohlen und mächtig. Soweit das Zitat von Johnson. Von jeher, seit dem Sündenfall, haben sich Mächte gegen Gottes Herrschaft aufgelehnt. In je weniger Zeit und je weniger Zeit dem Teufel bleibt, die Gemeinde von Jesus wegzureißen und sie zu vernichten, desto mehr werden sich diese Mächte in diesem Anliegen gleichen und vereinen. Wir werden vielleicht sagen, also momentan sieht es doch eher so aus, dass die verschiedenen Mächte dieser Welt sich gegeneinander bekämpfen. Das ist richtig. Aber wenn wir mal genau hinschauen, sehen wir eine Gemeinsamkeit. Nämlich, dass immer mehr Mächte sich in dem einen Punkt einig sind, dass Gott und seine Lehre, die Bibel, nicht maßgeblich sind und beiseite geschafft werden müssen. Sie sind sich in diesem einen Punkt immer mehr gleich und ähnlich, dass sie sich gegen Gott auflehnen und gegen sein Volk. Und je kürzer diese Zeit ist, bis zum Wiederkommen Jesu, desto mehr werden sie sich in diesem Punkt vereinen, gegen Gott und seine Gemeinde. Kommen wir jetzt zu dem Punkt 3, die Auswirkungen des Tieres auf die Menschheit. Uns wird das ja ziemlich ausführlich beschrieben. Wie reagiert jetzt die Menschheit auf dieses Tier? Wenn die Offenbarung von der Menschheit allgemein redet oder von den Erdenbewohnern, dann spricht sie von denen, die nicht zum Volk Gottes gehören. Offenbarung 13, wir lesen die Verse 3 bis 8. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet, und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es öffnete seinen Mund zur Lästerung gegen Gott und seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Für die Gemeinden in Kleinasien zeigte sich das Tier, besonders in dem Römischen Reich mit seinem Kaiserkult und seiner Vielgötterei. Selbst die jüdische Synagoge mit ihren Pharisäern und Schriftgelehrten standen mit ihnen im Einklang, wenn es um die Verfolgung der Christen ging. Weshalb sie auch als Synagoge des Satans bezeichnet wird. Die militärische Macht, der Prunk, der Wohlstand und der Erfolg erfüllte damals besonders Kleinasien als Provinz mit großer Begeisterung, voreilendem Gehorsam, Eifer und Anbetung diesem Reich gegenüber. Und da sich die Christen nicht daran beteiligten, wurden sie aufs Schlimmste verfolgt. Aber hinter dem Römischen Reich stand, wie wir ja wissen jetzt, das Tier, das eine Todeswunde hat. Das haben wir im Vers 13 gelesen. Die Beschreibung ähnelt dem geschlachteten, Vers 3, Entschuldigung. Die Beschreibung ähnelt dem geschlachteten Lamm als Beschreibung für Jesus, nicht wahr? Des Weiteren wird uns berichtet, dass die tödliche Verletzung geheilt wird. Wir sehen hier eine Nachäffung des Teufels auf Christus hin. Der Drache und die beiden Tiere stellen die Dreieinigkeit Gottes nach, um die Menschen zu verführen. Ich denke, wenn wir mal einfach sehr bewusst durch die Bibel gehen, dann wird uns auffallen, wenn wir Gott betrachten und auf der anderen Seite den Widersacher, dann ist Gott immer ein Handelnder, der Teufel immer ein Reagierender. Und seine Reaktion ist besonders darauf ausgelegt, Gott möglichst immer nachzumachen, damit die Menschen auf ihn hören. Aber wir lesen auch, dass er regelmäßig daran scheitert, weil er niemals drankommt. Und das macht eben den großen Unterschied aus, aber er gibt nicht auf. Dem Teufel wurde durch den Sieg Jesu der Todesstoß verpasst, aber ihm wird noch ein festgelegter Zeitraum gegeben, die Erdenbewohner, die sich gegen Gottes Herrschaft auflehnen, zu verführen. Auf der einen Seite haben wir ja gesehen, durch den Sieg auf Golgatha, den Jesus errungen hat, und seine Auferstehung, war dieser Kampf entschieden. Der Teufel wurde auf die Erde geworfen, er hatte den Kampf verloren. Und doch wird ihm noch eine Zeit gegeben, eine begrenzte Zeit, wo er sich austoben kann. Und das Ziel ist, dass er eben diejenigen verführen soll, die sich gegen Gott auflehnen. Die Menschen glauben, dass die Mächte dieser Welt Gottes Herrschaft überwunden haben. Sie ergeben sich der Habsucht, den schillernden Angeboten des Tieres, sind begeistert über die Errungenschaften und der Unabhängigkeit von Gott. Also wir bewegen uns ja jetzt auf der Perspektive von der Erde aus. Schauen wir uns doch mal um. Sieht es nicht danach aus, dass das Tier die Überhand hat? Wie viele Menschen verführt es? Ist es doch die Mehrheit, mit Abstand die Mehrheit gefühlt, oder? Und die Menschen schauen sich das an und sagen, wo ist dieser mächtige Gott, der doch stärker ist als der Teufel angeblich? Können wir nicht sehen. Wir sehen im Gegenteil, dass der Teufel eigentlich immer mehr seine Macht ausbreitet und festigt. Aber wir wissen, dass das so ein Plan Gottes ist. Für eine bestimmte Zeit wird ihm nämlich die Macht gegeben. Und das ist das, was hier immer wieder in dem Text auffällt. Es wird dem Tier gegeben. Nicht es hat etwas, sondern es wird ihm gegeben. Unabhängigkeit, jegliche Ordnung Gottes, die zu seiner Anbetung führt, wird auf den Kopf gestellt. Daran können wir klar dieses Wirken des Teufels sehen. Und wie damals die Gemeinde in Kleinasien sich nicht zu diesem Götzendienst hinreißen ließ, sind auch wir aufgefordert, dem Götzendienst zu entfliehen. Also jetzt ist die Frage, wenn wir als Kinder Gottes das sehen, was sagt es uns? Was sollen wir tun? Sollen wir auch die Herrschaft Gottes in Frage stellen? Sollen wir uns hinreißen lassen, auch dem Tier zuzujubeln, diesen ganzen Wohlstand zuzujubeln, diesen ganzen Angeboten, die die Welt uns bietet, auf die einzugehen? Oder was ist jetzt unsere Haltung? Und wir werden dort sehr eindringlich in 1. Korinther 10 aufmerksam gemacht, was wir tun sollen. Ich möchte da nur einige Verse lesen. 1. Korinther 10, ihr könnt mir gerne auch das ganze Kapitel zu Hause lesen. Das ist eine dringende Warnung an die Gemeinde zu Korinth. Wir lesen zuerst den Vers 14 und dann 21 bis 22. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Vers 20 und 21. Vers 21 bis 22. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als ihr, als er? Also die Korinther, sie hatten nämlich genau so diese Herausforderung. Sie hatten Gott erkannt, sie hatten ihr Leben ihm anvertraut, aber sie wurden immer noch dazu verleitet, in der Welt mitzumachen. Und speziell ging es dort um diese Götzen, feiern, woran eben diese Gilden teilnahmen. Gilden, das können wir heute, sagen, eine Art Gewerkschaft, wo sich Arbeiter in einem Verband jetzt befanden. Und die hatten alle in der Regel so eine Art Schutzpatron oder so eine Art Gott, den sie anbeteten und wo sie sich dann regelmäßig trafen, um bei diesen Götzenfeiern diesen Gott eben anzubeten, um seine Bewahrung, um Gelingen und dergleichen. Wenn jemand dabei nicht mitgemacht hat, wurde er aus der Gilde ausgeschlossen. Das wiederum bedeutete für einen, zum Beispiel einen Geschäftsmann, dass er seine Ware nicht los wurde. Also haben einige sich überlegt, ich gehöre ja dem Herrn und ich bleibe ihm auch treu, aber damit ich eben mein Brot verdiene, gehe ich dann dort eben hin. Und ist so ein bisschen ähnlich wie damals bei den Freunden von Daniel, ja, wo sie dann auch kommen sollten und niederfallen vor dem Bild, hätten sie ja tun können. Sie hätten das ja nicht anbeten, sondern einfach nur vielleicht den Kopf ein bisschen neigen können. So diese Kompromisse sind die Freunde Daniels nicht eingegangen. Und auch die Korinther, die werden darauf hingewiesen, sagt, macht dort nicht mit, denn ihr könnt nicht am Tisch des Herrn sitzen, ihn anbeten und dann gleichzeitig oder am nächsten Tag den Gott der Welt anbeten. Und auch für uns gilt das heute. Wir können nicht am Sonntag hier sitzen und Gott anbeten und im Alltag uns der Welt hingeben mit ihren ganzen Angeboten. Dann trifft uns das Wort ganz genauso. Also wir werden ja aufgerufen, uns entschieden abzuwenden von diesen ganzen Verführungen, von diesen ganzen Dingen der Welt, die uns lau machen, die uns verzaubern, die uns beschäftigen, die uns vorgaukeln, dass wir unabhängig von Gott sind. Die uns ablenken von dem, was unser Auftrag ist. Punkt 4, der letzte Punkt. Kommen wir jetzt zu dem Ausharren und Vertrauen der Gemeinde. Wir lesen nochmal die Verse 7, dann bis zum Schluss bis 10. Das ist Offenbarung 13. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Vielleicht werden manche jetzt ein bisschen stutzig, wenn sie in ihrer Bibel lesen, dass das irgendwie anders klingt bei euch. Kann das sein bei dem einen, bei dem anderen? Dieser Text ist tatsächlich eben verschieden übersetzt und ist nicht immer übereinstimmend. In manchen Übersetzungen steht nämlich geschrieben, wenn jemand mit dem Schwert tötet, wird er durch das Schwert umkommen. Das ist ein bisschen irreführend. Es ist tatsächlich hier vom Grundtext her, gibt es dort verschiedene Texte und schwierig festzulegen, was jetzt die richtige Lesart ist. Aber wir haben uns etwas damit beschäftigt unter Brüdern und etwas dann auch recherchiert und wir sind da zu einem Ergebnis gekommen, einmal vom Kontext her, vom Zusammenhang her und auch, wenn man jetzt nochmal genauer hinschaut auf den Urtext, ist es hier so, wie es die Elberfelder übersetzt, am plausibelsten. Ich lese es nochmal, wenn jemand in Gefangenschaft geht oder dazu bestimmt ist, in die Gefangenschaft zu gehen, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Vers 7 beginnt mit der Aussage, es wurde ihm gegeben, worauf ich schon hingewiesen habe. Tatsächlich scheinen gottlose Mächte immer mehr Erfolg zu haben in ihrer Auflehnung gegen Gott und seine Gemeinden. Sie bringen die Menschen in ihre Abhängigkeit und begeistern sie mit ihren Angeboten. So manche christliche Familie muss das sogar innerhalb der Familie erleben. Aber diese Macht ist dem Tier nur gegeben, für eine von Gott festgesetzte Zeit. Wenn der Auftrag der Gemeinde erfüllt ist, wird der Drache mitsamt den beiden Tieren entmachtet und vernichtet. Bis dahin gilt es aber, sich im Glauben zu bewähren und darin durchzuhalten. Vers 9 fordert auf, wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Wir kennen diese Aufforderung schon aus den Sendschreiben. Wer wird hier angesprochen? Angesprochen werden diejenigen, die in Verbindung mit Gott stehen. Auf seine Reden hören. Es sind die, die vor Grundlegung der Welt in das Buch des Lebens eingeschrieben sind. Es sind die, die das Tier nicht anbeten und infolgedessen bis in den Tod verfolgt werden. Wie schon in Kapitel 11 wir gesehen haben, wird es vor dem Kommen Jesu eine kurze Zeit, diese 3,5 Tage symbolisch, geben, in denen die Gemeinde scheinbar besiegt ist, wo ihr Zeugnis nichts mehr ausrichtet und sie in der Welt keine Bedeutung mehr hat. Inwieweit jeder Einzelne von uns betroffen ist und in welcher Weise es von Gott ist von Gott festgelegt. Also inwieweit jeder Einzelne von uns davon betroffen ist, bestimmt Gott. Es liegt nicht in der Hand des Tieres, das möchte ich unterstreichen. Es liegt nicht in der Hand des Tieres, was auf uns, die wir Kinder Gottes sind, zukommt. Und was wir erleiden müssen, sondern es liegt in Gottes Hand. Das Tier, wie es Gott ihm gestattet. Bist du von Gott dafür vorgesehen, um des Glaubens willen ins Gefängnis zu gehen oder sogar den Märtyrertod zu sterben, dann wird dich Gott auch an diesem Ort der Wüste mit dem Notwendigen ausstatten und stärken. Die Kirchengeschichte hat das immer wieder unter Beweis gestellt. Und zum Trost Ein ganz wichtiger Hinweis, ebenfalls aus 1. Korinther 10, aber der Vers 13. Da heißt es, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Wir haben jetzt auf der einen Seite so ein bedrohliches Bild. Heißt es, wer dann ins Gefängnis geht, der muss eben ins Gefängnis gehen. Wer getötet wird, muss eben getötet werden und sagen, Herr, wo ist deine Bewahrung? Und Gott sagt, weißt du, du wirst nur so weit versucht oder in Bedrängnis gebracht, soweit du es auch in der Lage bist auszuhalten. Die Kraft dafür gebe ich dir. Und das Ziel, das dabei erreicht wird, ist kein geringeres, als du den Sieg erringst und dann einmal diese übergroße Belohnung im Himmel in alle Ewigkeit erleben wirst. Und Gott wird dadurch verherrlicht. In der Kirchengeschichte hat sich das auch immer wieder bewiesen, dass teilweise Jugendliche, Mädchen, die jetzt nicht eine starke Persönlichkeit hatten, die schlimmsten Folterungen ertragen haben, ohne einzuknicken. Und diese Bestien, die das verübt hatten, waren sprachlos, konnten nicht fassen, wie ein Mensch in so einem jungen Alter das so durchsteht und so konsequent daran festhält. Warum? Weil es nicht die menschliche Kraft war. Deswegen werden wir immer wieder in der Bibel darauf aufmerksam gemacht. Schaut nicht auf eure Kraft. Setzt nicht auf eure Kraft. Fragt euch nicht, wie werde ich das schaffen? Sondern schaut auf Christus. Wir wissen, wo er im Garten Gethsemane litt. Es ging an seine Grenze. Er schwitzte. Der Schweiß war wie Blutstropfen. Er war ganz am Rand. Und er betet zu Gott. Dann lesen wir, und ein Engel kam und stärkte ihn. Und im Hebräer werden wir darauf aufmerksam gemacht, Gott erhörte sein Gebet, denn sein Gebet war, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das war seine Bitte und sie wurde erhört. Und wenn wir es in gleicher Weise beten, können wir sicher sein, das Gebet wird erhört. Und von daher haben wir auf der einen Seite natürlich diese Bedrohung, und die sollten wir auch nicht schönreden, das würde keinem nützen. Wir haben die Verführung in Strömen. Wir haben die Bedrängnis, momentan bei uns noch nicht wirklich so ausgeprägt, aber sie deutet sich an allen Ecken und Kanten an. Und zwar im Besonderen in dem, dass der Teufel uns versucht, abhängig zu machen von der Welt. In allen möglichen Bereichen. So dass wir sie brauchen, die Welt, damit wir existieren können. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, der Einzige, den wir brauchen, das ist Jesus. Der Einzige, auf den wir uns ausrichten müssen, ist Christus und das Evangelium. Das Einzige, was uns anspornen soll, ist, dass wir den Auftrag Jesu erfüllen. Für alles andere sorgt der Herr in dem Maße, wie er es vorgesehen hat, damit wir das Ziel erreichen. Und von daher werden wir aufgefordert, so steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest, an den Überlieferungen, an dem Evangelium, das ihr gelehrt bekommen habt, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Lasst uns darauf uns fixieren und mutig diesen Weg gehen. Amen.